wenn Menschen zu Jesus kommen, verspricht er ein neues Leben. Er lädt ein zu einem neuen Leben. Wenn du Christ geworden bist, sagt Paulus mal, bist du eine neue Schöpfung geworden. Und er lädt immer wieder ein in seinen Briefen und die anderen Autoren des Neuen Testaments auch, dieses neue Leben zu ergreifen, wirklich darin unterwegs zu sein, sich davon prägen zu lassen. Man kann darüber nachdenken, okay, was heißt denn das jetzt? Heißt das, ich habe einfach eine neue Liste von Regeln und irgendwie so, wenn ich in irgendeinen Club reingehe, muss ich mich da eben, ich habe immer Handball gespielt, jetzt spiele ich Fußball, da muss ich lernen, aha, jetzt hier funktioniert irgendwie anders. Hand ist plötzlich nicht mehr erlaubt. Nein, er schafft wirklich neues Leben und dieses neue Leben sieht aus letztlich wie Jesus. Das neue Leben sieht aus wie Jesus. Die Einladung ist, dass wir, so sagt es das Neue Testament oft, ihm ähnlicher werden. Mehr wie er werden. Und jetzt haben wir hier ein, zwei Verse im 5. Kapitel vom Epheserbrief, die noch das Ding noch weiter treiben, die noch ein paar Schritte weiter gehen. Und das möchte ich mit euch lesen. Epheser 5, die Verse 1 und 2. Da schreibt Paulus, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Ich lese es nochmal, es ist ein kurzer Text. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer. Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Amen. Werdet Nachahmer Gottes. Ich habe bewusst heute mal die Elberfelder Bibel, weil die dieses da hinten ist ein Elberfelder-Fan, das ist auch schön, hier sehr genau wiedergibt. Im Griechischen steht genau das, werdet Nachahmer Gottes. Andere Übersetzungen haben sowas wie folgt dem Beispiel Gottes. Das bringt es nicht genug auf den Punkt aus meiner Sicht. Und wenn du nicht stolperst über diesen Satz, weiß ich, dann, ich hätte fast gesagt, da gehst du schon zu lange in die Kirche oder so. Paulus sagt, ahmt Gott nach. Das muss man ein bisschen sacken lassen. Und das ist das einzige Mal übrigens, dass er das sagt. Oder dass irgendwo im Neuen Testament das gesagt wird, dass wir Gott nachahmen sollen. Was Paulus häufiger sagt, ist sowas wie, folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Beispiel von Christus. Also, das ist so Nachfolge, ein bisschen indirekt. Es ist gut, wenn wir Vorbilder haben, die sich von Christus haben prägen lassen. Es ist gut, wenn wir auch solche Vorbilder werden, Schritt für Schritt. 1. Korinther 4 wird sowas gesagt, 1. Thessalonicher 1, so ähnlich. Ja, ihr seid unserem Beispiel nachgefolgt. Also, Paulus meint, ihr seid meinem Beispiel gefolgt. Da stutzen wir schon und sagen, oh, als Leiter sowas zu sagen, macht es genauso wie ich, traue ich mich gar nicht. An anderen Stellen werden Gemeinden als Vorbilder hingestellt. Ihr seid den Gemeinden in Judäa nachgefolgt, also in ihrem Beispiel. Oder die Glaubenshelden im Hebräerbrief, Kapitel 11, ja, folgt ihnen nach. Oder Abraham, die anderen. Werdet Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißung ererben, Hebräer 6. Also das wird ein bisschen kleinere Münze, kann man vielleicht sagen. Ja, menschliche Vorbilder sind uns ein bisschen näher, logisch. Christus ist Gott, der Mensch geworden ist, der uns zeigt, Ja, der uns Gottes Angesicht zeigt, der handelt als Gott auf der Erde. Von daher ist es irgendwo natürlich, dass man da ansetzt und sagt, ja, ich will ihm nacheifern. Aber hier sagt Paulus, ahmt Gott nach. Und das klingt herausfordernd und ist es auch. Und wie kann er sowas überhaupt sagen? Ist das nicht 25.000 Nummern zu groß oder so? Ist das irgendwie sinnvoll überhaupt? Wie kann er das verlangen? Der Schlüssel ist gleich der nächste halbe Vers. Seid nun Nachahmer Gottes als was? Als geliebte Kinder. Also zwei Dinge, geliebt und Kinder. Geliebt sage ich nachher nochmal mehr, aber nur so viel, das ist hier die Ausgangslage. Uns steht ein Gott gegenüber, der sagt, ich liebe dich. Und ich liebe dich, bevor du mir irgendwie ähnlicher geworden bist, bevor du irgendwas erreicht hast, bevor du irgendeinen Soll erfüllt hast. Du musst nicht werdet Nachahmer Gottes, damit Gott euch dann zu seinen geliebten Kindern macht oder so, sondern als die, die Gott zu seinen geliebten Kindern gemacht hat, ahmt ihn jetzt nach. Also die Liebe geht immer voraus und beschließt den Zug. Ja, aber wir sind eingebettet in seine Liebe. Er sagt, er hat uns geliebt, sagt Paulus an anderer Stelle, als wir noch Feinde waren. Nicht nur neutral, none other, irgendwie keine Konfessionszugehörigkeit, sondern feindlich gesinnt gegenüber Gott. Und seine Liebe war kein Stück kleiner, als wenn Gott dich als Werkzeug für Erweckung braucht oder für Heilung oder für sonst irgendwelche großartigen Dinge. Seine Liebe war vorher kein Stück kleiner zu dir. Und wir sind Kinder. Das ist die Verheißung für die, die zu Jesus kommen. Wie viele ihn aber aufnahmen, Johannes 1, Vers 12, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Nicht Kinder, nicht durch Geburt, aber durch Wiedergeburt. Angenommene Kinder, aber auch gezeugte Kinder Gottes. Das ist noch so ein Satz, den man ein bisschen zu braucht. Also erste Petrusbrief. Ich muss jetzt gucken in der Elberfelder, dass ich den auch finde. Da ist der woanders als bei Luther. 1. Petrus 1, Vers 23. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Das Wort, was hier, also durch nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem Samen. Das Wort ist Sperma, was hier im Griechischen steht. Gott hat tatsächlich neues Leben in dich hineingelegt. Er hat dich tatsächlich zu seinem Kind gemacht. Das ist nicht nur irgendeine Metapher für irgendwas, sondern er sagt, ja, du gehörst jetzt zu meiner Familie. Das heißt, wenn Paulus sagt, folgt, ja, werdet Nachahmer Gottes, dann geht es nicht um irgendein unerreichbares Ideal. So, es wäre doch viel besser mit der Welt bestellt, wenn wir alle ein bisschen mehr wären wie Gott. Ich so, ja, ist richtig, aber was soll das? Ja, es wäre auch leichter, wenn ich 3.000 Euro mehr netto hätte oder so. Aber so, was machen wir jetzt mit dieser Information? Nein, es geht nicht um ein unerreichbares Ideal, es geht um eine Familienähnlichkeit. Weil Jesus dich eingeladen hat, Teil seiner Familie zu werden und Kind des himmlischen Vaters. Und dann ist die Botschaft hier, ihr seid ja Gottes Kinder, gebt dem doch, das soll auch sichtbar werden in eurem Leben. Es ist vielleicht verborgen. Ja, es gibt diese Märchen, wo dann der Bettelknabe dann doch als Prinz sich entpuppt und ja, er war immer das Kind des Königs, gibt es auch dieses christliche Kinderbuch oder eine ganze Reihe von, kennt ihr vielleicht. Das ist die Realität. Sagt, ihr seid schon Gottes Kinder. Johannes sagt dann, es ist noch nicht offenbar. So, das wird erst richtig offenbar werden, was das heißt. Aber wir tragen das in uns. Und wenn Paulus sagt, werdet Nachahmer Gottes, sagt er damit nicht, macht, also strebt nach den Sternen, wo ihr gar nicht hingehört. Ja, lauft doch mal so schnell wie der Olympiasieger. Sondern er sagt, lebe das, was du bist. Tritt in das hinein, was Gott in dich hineingelegt hat. Nämlich, dass du sein Kind bist. Dass er von Anfang an wollte, dass du ihn widerspiegelst. Also das falsche Versprechen an Adam und Eva war, ihr werdet sein wie Gott. Da ging es darum, ihr werdet autonom dabei von Gott. Das ist Rebellion. Aber Gott hatte von Anfang an gesagt, in der Dreieinigkeit, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Wir sind im Bilde Gottes geschaffen. In der Bundesrepublik haben wir die Idee der Menschenwürde, die am Anfang unserer Verfassung steht, aus dieser Tatsache, wenn das nicht alle wissen oder glauben. Er hat uns in seinem Bild geschaffen. Und dieses Bild ist immer noch da. Es gibt die Idee, ja, und dann kam die Sünde und dann war das weg. Und es ist verzerrt. Ja, wenn du in den Spiegel guckst und der Spiegel hat ein paar Sprünge, dann denkst du, huch, mein Kinn war doch gestern auch direkt unter der Nase, jetzt ist es so, also das Bild ist nicht mehr so klar zu erkennen vielleicht. Und es gibt Situationen, wo Menschen so verzerrt sind von der Sünde, dass du wirklich lange suchen musst, um da Gottes Ebenbildlichkeit zu finden. Aber die Bibel ist da sehr deutlich. Also in Bund mit Noah, also das ist lange nach dem Sündenfall, sagt Gott, ja, stellt Mord unter schwere Strafe. Warum sollst du ein Menschenleben nicht antasten? Weil die Menschen im Bilde Gottes geschaffen sind. Und das sind die gleiche Menschheit, die gerade durch die Sintflut erstmal sehr dezimiert wurde. Aber also trotz der Sünde seid ihr immer noch Ebenbild Gottes. Und das zieht sich durch die Bibel durch. Und das, was der Heilige Geist tut, wenn wir neues Leben haben in Jesus, ist, dass wir dem wieder ähnlicher werden, wie wir ursprünglich gedacht waren. Also wenn ein Computer überhaupt nicht mehr läuft oder ein Handy irgendwie dauernd einfriert, gibt es so diese Nuklearoption von einem Factory Reset. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Da gibt es ein kleines Knöpfchen, muss man mit einer Büroklammer reinpieksen und dann hast du alles wieder so, wie es aus der Fabrik gekommen ist. Deine Einstellungen sind alle weg, aber eben alles, was da an Müll vielleicht draufgelaufen ist, ist auch weg. Und Jesus sagt, ihr kriegt neues Leben und lebt in diesem neuen Leben. Werdet mir ähnlicher und hier werdet Gott ähnlicher. Was heißt das jetzt? Sei wie Gott. Wie geht das? Also wir haben gerade gesungen, keiner ist wie du. Und jetzt sollen wir so sein wie er. Heißt das, wir sollen Gott nachahmen als Schöpfer, als Herr der Welt, als Erlöser der Menschheit. Das sind Jobs, die oft Gott sei Dank schon erledigt sind und das schon einer gemacht hat. Und wir müssen nicht jetzt für die Sünden der Menschheit sterben. Wir müssen auch nicht das Universum schaffen. Wir sind, wenn wir kreativ sind, spiegeln wir was wieder von dem Schöpfersein Gottes und dass wir sein Ebenbild sind darin. Ja, aber wir müssen nicht das, ja, also versteht ihr, glaube ich. In der Theologie, in der Dogmatik gibt es eine Unterscheidung, die manchmal gemacht wird, gerade in der kalvinistischen Theologie, die jetzt nicht sich direkt aus der Bibel ableitet, aber die es, glaube ich, ganz hilfreich aufdröselt. Und da wird unterschieden bei den Eigenschaften, wenn man über die Eigenschaften Gottes redet, also ja, was, wie beschreibt die Bibel Gott? Es gibt, das ist ein bisschen ein Mund voll, kommunizierbare und nicht kommunizierbare Eigenschaften Gottes. Gemeint ist nicht, dass ich sie nicht kommuniziere, also dass man nicht drüber reden kann, sondern es gibt Eigenschaften, die Gott hat, die er mit uns teilt und es gibt andere Eigenschaften, die er nicht mit uns teilt. Das ist gemeint mit kommunizierbar. Also es ist erstmal ein bisschen abstrakt, aber ich glaube, es wird dann praktisch. Also alles, was mit All anfängt bei den Eigenschaften Gottes, ist was, worin wir ihm nicht nacheifern. Also Allwissenheit, Allmacht. Ja, wenn Menschen das versuchen, geht das katastrophal aus. Allgegenwart. Gibt es Leute, die das probieren, auch christliche Leiter. Aber so, haben wir keine Verheißung für, ja? Versteht ihr? Also diese Eigenschaften Gottes, die rufen uns nicht auf, es ihnen nachzutun, sondern einfach Gott anzuschauen und zu staunen und ihn anzubeten. Wenn ich sehe deine Hände Werk und so, ja? Wenn ich, o Schöpfer, deine Macht. Also, und dann gibt es aber andere Eigenschaften, die Gott mit uns teilen will. Ich würde mal sagen, seine moralischen Eigenschaften oder kommunizierbare, oder wie, ist auch egal, wie du die nennst. Gott sagt zum Beispiel zu Mose in 3. Mose 19, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Das heißt nicht, dass du genau auf dem Heiligkeitslevel Gottes irgendwo landest, aber er sagt, also es ist interessant, weil heilig eigentlich heißt, ich bin ganz anders. Aber auch ihr sollt anders sein als die anderen Völker und sollt euch ausrichten nach meinen Maßstäben, sagt Gott. Und darin also meiner Heiligkeit folgen. Gott ist gerecht und Gott ist ein Gott, der Gerechtigkeit liebt. Und er sagt, ihr sollt Menschen sein, die Gerechtigkeit lieben, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Und ja, dass wir Gerechtigkeit zugesprochen bekommen durch Jesus, aber auch, dass Gerechtigkeit herrscht auf der Erde. Und Christen durch die Jahrhunderte haben es immer mal wieder verstanden, dann zwischendurch auch wieder nicht, aber haben sich eingesetzt für Freiheit, gegen Sklaverei, gegen Rassismus, für ungeborene Kinder, für geborene Kinder, die in Armut leben und sind aufgestanden für Gerechtigkeit. Und das machen wir nicht plötzlich Politik, wenn wir sowas tun und vergessen unseren eigentlichen Auftrag, sondern wir spiegeln etwas von dem Schöpfer wider, der ein Gott der Gerechtigkeit ist. Gott ist weise und er lädt uns ein, weise zu werden. Ja, kannst das Sprüchebuch lesen, aber an vielen anderen Stellen. Und dann erfahren wir, Weisheit ist, erlange ich nicht durch Spekulation, sondern dass ich irgendwelche Philosophen in Talkshows mir angucke, sondern die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und der Erkenntnis. Ich richte mich auf Gott aus und er will mir Weisheit schenken. Und darin werde ich ihm ähnlicher. Und ich werde Gott ähnlicher, wenn ich mich bereit mache zu dienen. Es gibt diese wunderbare Geschichte, Jesus mit seinen Jüngern, Johannes Kapitel 13, kurz vor der Verhaftung von Jesus beim letzten Abendmahl, nimmt er das Handtuch, fängt an, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Und vorher heißt es noch, und das ist eine andere Predigt eigentlich, aber vorher heißt es, Jesus wusste, dass er vom Vater gekommen war und dass er zum Vater geht und dass der Vater alles in seine Hände gelegt hatte. Also Jesus hatte keine irgendwie Minderwertigkeitsgefühle oder sowas. Und darum, so er das wusste, nahm er das Handtuch und beugte sich, fing an zu dienen. Aus dieser Gewissheit, wer er ist in seinem Vater, war er frei zu dienen. Und er macht deutlich dann in dem Nachgespräch, was die Jünger dann dringend brauchen, wenn ihr dann weiterliest, Johannes 13, ja, ich zeige euch, wer ich bin für euch. Ich bin dieser König, der zum Dienen gekommen ist. Der Menschensohn ist nicht gekommen, sich dienen zu lassen, sondern dass er diene. Und das wird er dann noch bis zur Spitze führen am Kreuz. Aber er sagt auch, ich habe euch auch ein Beispiel gesetzt, dass ihr den Menschen dienen sollt. Also, wenn ich meine Krone niederlege, wenn ich überhaupt eine habe und einfach bereit bin zu dienen, spiegel ich damit was vom Wesen Gottes wider. Und 1. Johannes 4, das wäre eine ganze Predigtreihe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wir empfangen die Liebe Gottes. Das ist großartig. Und wir dürfen immer wieder kommen. Gott sagt nie, nee, jetzt ist alle oder jetzt hast du genug gehabt oder so. Ich darf immer wieder neu empfangen. Aber die logische Folge, so wie Johannes das da beschreibt, ist, dann fließt diese Liebe weiter. Und wenn es nicht weiter fließt, dann irgendwo hast du ein Leck oder irgendwie hast du die Liebe Gottes noch nicht wirklich ergriffen oder irgendwas ist nicht, wie es sein soll, auf jeden Fall. Lass dich neu beschenken und schenke weiter. Darin besteht die Liebe, heißt es da, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und hat sich selbst für uns dahingegeben. Aber daraus fließt dann auch, dass wir ihn lieben und dass wir andere lieben. Ja, Gott lieben, Menschen zu Jüngern machen, haben wir das letzte Jahr durchexerziert und werden wir weitermachen. Werdet Nachahmer Gottes in der Heiligkeit, in der Gerechtigkeit, in der Weisheit, im Dienst, in der Liebe. Und dann ist es manchmal ist es auch ganz gut, direkt mal zu gucken, was steht denn im Zusammenhang. Also ich bin jetzt schon kreuz und quer durch die Bibel von Adam und Eva bis fast ans Ende. Aber wenn du einfach mal einen Vers zurückgehst, hier in Epheser, also Kapitel 4, Vers 32, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Und dann geht es weiter, seid nun Nachahmer Gottes. Also, du kannst ja lange rätseln, was meint er hier mit Nachahmer? Ja, das heißt, dass wir sollen auch Schöpfer des Universums werden und so. Dann gehst du einfach einen Vers zurück. Das manchmal sollte eigentlich der erste Schritt sein. Ich bringe das jetzt relativ spät. Vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Gott ist gnädig, bereit zu vergeben. Darin sollen wir seine Nachahmer sein. Irgendwer bekommt gerade eine Botschaft von irgendwo. Also das ist die Frage für dich. Ja, du darfst empfangen, du darfst immer wieder neu empfangen. Und wir haben das gerade gehört, auch da, wo du sagst, ich kann jetzt gerade gar nichts. Du kannst einfach dich ausstrecken und du wirst beschenkt. Aber darf Jesus mich dann weiterführen? Ja, ich bin geliebt, ich habe Liebe empfangen. Lass ich mich von dieser Liebe leiten. Auch den anderen zu lieben, nicht nur die netten Leute, so wie euch alle, sondern auch die, die ein bisschen komisch sind. Ja, lass ich mich leiten, lass ich mich verändern von dieser Liebe. Und mir ist vergeben. Ist das was meinen Lebensstil prägt, mein Umgang mit anderen? Oder bin ich gnadenlos? Manche Leute sagen das ja von sich, ne? Also da bin ich knallhart und so. So, das ist nicht die Spur von Christus. Werdet Nachahmer Gottes. Und dann geht es weiter, und da werde ich jetzt, das ist der dritte Punkt, da werde ich nicht mehr so ganz viel zu sagen. Also seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Dann geht es weiter und wandelt in Liebe, wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat als Opfergabe und Schlachtopfer. Gott zu einem duftenden Wohlgeruch, da habe ich eben schon ein bisschen drüber gesprochen. Und das ist auch jetzt keine Überraschung mehr. Ja, wenn ich Nachahmer Gottes bin, dann werde ich in der Liebe leben, so wie er mich geliebt hat. Aber Paulus highlightet es nochmal, zeigt nochmal drauf, weil das eigentlich so ein Schlüssel ist. Und Gott und Christus, der das Wesen Gottes offenbart, ist nicht nur Vorbild dieser Liebe. Ja, das wäre ein bisschen schwierig. Ne, wenn du nur Vorbilder hast, das reicht nicht. Gerade wenn es um dein Herz geht. Also Simon setzt sich ans Klavier, spielt dir was vor. Du hast noch nie ein Klavier angefasst. Sagst so, jetzt mach einfach nach. So, folgt seinem Beispiel. Ja? Okay, das ist kleiner Werbeblock, der nicht geplant war. Ja, verstehst du? Also wenn du nur das Vorbild hast und sagst, okay, was mache ich jetzt? Wie komme ich da hin? Das ist so ein bisschen das, was ich ganz am Anfang beschrieben habe. Ja, wie Gott sein, wie soll das gehen? Nein, Gott in Christus ist nicht nur Vorbild der Liebe, sondern ist auch Ursprung der Liebe und ist auch Kraftquelle der Liebe. Ich werde zuerst beschenkt. Ja, ich habe das schon so ähnlich eben gesagt, aber ich will es gerne nochmal klar machen und deutlich sagen. Wir haben hier nicht eine moralische Forderung, sei mal ein bisschen liebevoller gefälligst, sondern stell dich in diesen Strom von Gottes Liebe und lass sie weiter fließen. Lass dein Verhalten ändern. Überprüf, ja, das gehört dann auch dazu, überprüf auch dein Verhalten, ob es dieser Liebe Gottes entspricht. Oder hast du in diesem Strom, schragen da so ein paar spitze Felsen raus, die sozusagen dem Strom widerstehen und sagen, nee, aber mein Ärger auf meine Mutter, den lasse ich aber nicht, den gebe ich dir aber nicht. Oder keine Ahnung, was es bei dir ist. Ja? In Gott ist der Ursprung der Liebe, in Gott ist die Kraftquelle der Liebe. Du darfst bei ihm auftanken mit der Liebe. Und noch ein Gedanke, Gott ist auch der Maßstab der Liebe. Ja, warum macht ein Gott der Liebe dies oder das oder fordert dies oder fordert das? Höre ich relativ oft. Und da ist manchmal ein Kategoriefehler drin, dass ich sage, ich definiere Liebe erstmal unabhängig für mich, aus irgendwelchen, wie ich mir das selber denke oder was ich im Kino gesehen habe oder was meine Gesellschaft mir sagt. Und dann gucke ich mir Gott an und messe ihn an diesem Maßstab der Liebe, den ich vorher definiert habe. Verstehst du, wie ich es meine? Das ist schräg. Wenn Gott Ursprung und Quelle der Liebe ist, dann muss ich genau umgekehrt machen. Dann gehe ich zu Gott. Und übrigens, wir wissen wollen, was Gott denkt und wie. Manche rätseln viel oder spekulieren viel, was Gott über A oder C denkt. Er hat sich mitgeteilt. Also es ist manchmal auch gar nicht so kompliziert, das rauszukriegen, was er da sagt. Ich schaue Gott an und ich frage, was ist denn für dich Liebe? Wie beschreibst du denn Liebe? Was ist dir denn wichtig, wie wir lieben? Was heißt denn zu lieben? Und dass wir uns dann danach ausrichten. Er den Maßstab setzt. Und dann merken wir, aha, zur Liebe gehört nicht automatisch, dass ich alles gut finde, was der andere macht. Ja, du sagst, das ist aus Gottes Sicht wahrscheinlich nicht in Ordnung oder ich habe da Fragezeichen. Bist du aus Gottes Sicht nicht automatisch ein Hater? Oder du diskriminierst nicht automatisch? Sondern du weist auf Gottes Maßstäbe hin. Und das sehen wir bei Gott, das sehen wir bei Jesus, der vor einem reichen Jüngling steht, der offensichtlich gebunden war in seinem materiellen Reichtum. Und es heißt, er gewann ihn lieb. Und dann sagt er, verkaufe alles, was du hast. Und er geht genau dahin, wo es für den Jungen wehtut. Und er kriegt an der Stelle nicht die Kurve. Und geht traurig davon. Und Jesus lässt ihn gehen. Weil er ja, ins Herz hineinsprechen will. Er sagt da, ja, er spricht deine Sünde an, nicht weil er sich über dich stellen will, da steht er sowieso über dir. Aber er spricht deine Sünde an, weil er dich auf einen guten Weg bringen will. Er sagt, hey, das mag deine Freunde mögen das okay finden oder auch nicht, aber diese Sünde bringt dich um. Und Jesus sagt übrigens, ja, und sie bringt mich übrigens auch um. Sie hat mich schon umgebracht am Kreuz. Und ich habe sie getragen und jetzt lebt doch nicht weiter so. Und versteht ihr, das ist ein Ausdruck von Liebe. Es gibt Christen, die das dann falsch in falschen Hals gekriegt haben und da eine Rechthaberei draus gemacht haben. Und das ist eine Tragik, weil das diese Liebe verzerrt. Aber die Wahrheit zu sagen oder Fragen zu stellen, ja, du weißt ja nicht immer die ganze Geschichte von dem anderen, ist auch ein Problem, dass wir dann so tun, als ob. Aber da reinzusprechen und sagen, was ist da? Das soll Ausdruck von Liebe sein. Gott ist der Maßstab der Liebe. Und die Liebe drückt sich, wenn wir Jesus anschauen, darin aus. Er drückt sich in der Hingabe aus. Er liebt uns und er hat sich für uns dahin gegeben. Und er lädt ein, dass wir eben nicht mal ab und zu lieb sind, sondern dass wir uns hingeben in seinem Reich. Das heißt nicht, dass wir ans Kreuz gehen. Für manche heißt es das. Ja, wir haben eine Freundin, die für Jesus in den Tod gegangen ist. Und es gibt viele, viele andere, die wir nicht persönlich kennen. Für die meisten von uns heißt es, ja, geht es nicht so weit. Und doch ist es diese Bereitschaft, ich lasse los. Aus Liebe zu Gott, aus Liebe zu den Menschen. Und das ist was Gott ehrt. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer. Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Wir sind Empfänger von Gottes Liebe. Wir sind Empfänger seiner Vergebung. Vielleicht werden wir das im Abendmahl wieder feiern. Wir sind Empfänger der Hingabe von Christus, der nichts zurückgehalten hat. Und du darfst heute neu empfangen. Und bitte hör nicht einfach nur die Forderung und hör nicht diese Botschaft, dass du geliebt bist, dass du beschenkt bist und beschenkt wirst und dich beschenken lassen kannst mit dieser Liebe. Und dann legt Gott auch diese Berufung auf dein Leben, Liebe und Vergebung und Hingabe weiterzutragen, daran ein Segen zu werden für diese Welt. Und Jesus, dein Wort sagt uns, dass darin die Liebe besteht. Nicht, dass wir zuerst dich geliebt haben oder irgendwen anders, sondern dass du uns geliebt hast und dich für uns dahin gegeben. Wir sind eingeladen, dir und dem Vater zu folgen. In dieser Liebe. In dieser Liebe weiterzufließen, in dieser Wahrheit weiterzugehen, in dieser Hingabe weiterzugehen. Wir sagen Danke für dein Geschenk. Wir sagen Danke für das neue Leben, das du uns schenkst, was wir in dir haben. Und wir sagen ja. Und ja, ich lade dich ein, das zu deinem Gebet zu machen. Wir sagen ja dazu, diese Liebe weiterzutragen. Unser Leben ganz von dir prägen zu lassen. Nachahmer Gottes zu werden. Amen.